Musik und Worte von Sofia Gubaidulina. Die russische Komponistin ist gestern im Alter von 93 Jahren gestorben. Und mit meiner Kollegin Lydia Jeschke möchte ich jetzt noch ein bisschen über Sofia Gubaidulina und ihre Bedeutung im Musikleben sprechen. Guten Morgen, Lydia.
Guten Morgen aus Freiburg.
Ja, vielleicht erstmal nochmal zur Einordnung. Sofia Gubaidulina wurde 1931 geboren, kam aus einem eher nicht musikalischen Elternhaus, studierte aber Komposition und Klavier in Kasan und Moskau und hat sich dann als Komponistin ein Leben aufgebaut. Das ist ja in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen war sie ja eine der damals nicht so zahlreichen komponierenden Frauen in der Welt und zum anderen mit neuer Musik in der Sowjetunion. Das war doch sicher auch nicht so leicht, oder?
Das war überhaupt nicht leicht. Ich glaube, Sofia Gubaidulina, so zart und klein die Person war und so höflich sie auch manchmal auftrat, war eigentlich eine Kämpferin und auch eine, die mit Extremen leben konnte oder musste und die auch nicht vermieden hat. Also Innenwelt, Außenwelt, die Außenwelt, die oft nicht so zu Pass kam oder auch sogar feindlich gegenüberstand. Und was baue ich dagegen auf? In der Sowjetunion schon begann es so, dass sie dem sozialistischen Realismus jetzt nicht folgen wollte oder nicht zugetan war. Sie wollte jetzt nicht Bauernkantaten schreiben oder sowas. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie auch vom System nicht akzeptiert wurde. Also ihre Stücke nicht aufgeführt wurden, die in eine zum Beispiel religiöse Richtung gingen. Der Einzige, der sie ermutigt hat, auf ihrem sehr eigenen Weg weiterzugehen als Komponistin, war Dmitri Schostakowitsch. Aber gut, dessen Geschichte kennt man auch. Der hatte ja auch das Problem, zwischen den Extremen sich manchmal zu bewegen und irgendwie in diesem System zu überleben. Sie hat dann Filmmusik geschrieben und davon ihr Leben finanziert und die anderen Sachen in die Schublade gelegt. Einmal hat sie gesagt, über die Zeit in der Sowjetunion, man musste Miniaturen schreiben und zwar im Flüsterton. Also abgesehen von der Filmmusik, bloß nicht auffallen. Ja. Und irgendwie ist sie durchgekommen so, ja.
Du hast das jetzt gerade schon angesprochen. In ihrer Musik spielt ja das Religiöse, das Spirituelle eine Rolle. Aber irgendwie mischen sich da auch ganz verschiedene so Glaubensrichtungen und Mystizismen, oder? Was hat es damit auf sich?
Ich würde sagen, religiös passt am besten, wenn man das Wort vom Ursprung her anschaut, Religio. Das heißt ja etwas verbinden, wieder verbinden. Ihre Diagnose der Gesellschaft, und zwar sowohl in der Sowjetunion als auch dann später im Westen und in Deutschland, war sehr dunkel. Also sie hat sehr viel Schwieriges, auf Abgründe zusteuerndes diagnostiziert und gesehen und etwas, was auseinandergefallen war. Und das versucht sie mit dieser Religiosität zu verbinden. Sie kommt ja aus der tatarischen Republik, Vater Tatar. Also da gibt es auch in dem Zusammenhang muslimische Hintergründe, sie hat jüdische Lehrer. Sie hat sich dann 1970 christlich taufen lassen, war immer schon fasziniert von Ikonen, also von der russisch-orthodoxen Tradition, kannte aber auch die griechischen Mythen. Also da kommt ganz viel ineinander. Multikulturell würde man heute sagen, das hätte sie wahrscheinlich so nicht gesagt, aber einfach immer mit diesem Versuch der erlebten Welt eine andere Welt gegenüberzustellen, auch gerade in ihrer Musik. Also immer dieses Extreme, hier ist es dunkel, wo ist das Helle? Und da waren viele Einflüsse, am stärksten dann sicherlich der christliche Einfluss, also Kreuzsymbolik und so ohne Ende in ihren Stücken.
Ja, das ist ja schon interessant, weil es gibt ja gerade in der neuen Musik auch eine Menge Komponistinnen und Komponisten, die sich dann eher bewusst abwenden von so Religionsbezügen oder die eben sogar im Gegenteil sagen, wir wollen Weltbezüge herstellen, wir wollen sozusagen nichts Mystisches in unserer Musik drin haben. Wie könnte man jetzt Sofia Gubaidulina und ihre Musik ästhetisch einordnen, wenn man es jetzt auch mal so in der Landschaft der neuen Musik betrachtet?
Sie ist sicherlich eine Insel, eine Komponistin, die einfach für sich steht und ich glaube auch nicht anders konnte und auch nicht anders wollte, als das zu machen, was sie gemacht hat. Das ist für sie durchaus eine Reaktion auf Gesellschaft. Es ist nicht so, dass sie nichts über die Gesellschaft sagen wollte. Sie hat auch mal gesagt, Zivilisation heute frisst die Kultur. Da meint sie, dass die Überfülle an Informationen dazu führt, dass man eigentlich nicht mehr wirklich sich besinnt auf das, was das Menschsein ausmacht und so weiter. Das ist ja durchaus Zeit und heute bezogen. Und trotzdem ist ihre Lösung, die, auf die sie immer wieder kommt, eben der Blick nach, ja, ins Übersinnliche, ins Danach, ins Überirdische. Und das ist tatsächlich in der neuen Musikszene, auch im Westen und im abendländischen Zusammenhang, in ihrer Lebenszeit eher die Ausnahme gewesen. Und sie ist jetzt auch nicht diejenige, die auf allen neuen Musikfestivals ständig gespielt wurde. Aber sie wurde und wird viel aufgeführt, relativ viel in allen möglichen, auch größeren Kontexten. Also Orchester, die ihr Aufträge gegeben haben. 2000 gab es diese große Johannespassion von ihr im Auftrag der Stadt Stuttgart. Da ging es um das Bach-Jahr. Und da ist sie genau die Richtige, weil sie eben sich von dieser auch musikalischen Tradition Bach, von Bach aus herleitet. Also große Stücke. Sie hat auch viele Solokonzerte geschrieben, Violinkonzerte. Gidon Kremer war ein großer Freund und Förderer von ihr, die dann auch im Repertoire oder im Abonnementsbetrieb durchaus mal auftauchen können. Von der Ästhetik her auch, aber man darf es nicht unterschätzen. Das ist nicht Musik, die sich irgendwie harmlos gibt. Also harmlos ist, das ist genau das Gegenteil von dem, was sie macht. Obwohl sie auf alles Mögliche zugreift, eben auch auf tonale Strukturen, auf, es kann aber auch Zwölftonreihen sein, es können mathematische Berechnungen, Fibonacci-Reihen sein. Das alles sind Mittel für sie auf dem Weg zu dem, was sie ausdrücken will. Und das ist eben diese starke Idee, wir müssen etwas Besseres im Kopf haben als das, was uns umgibt.
Weißt du, weshalb sie denn überhaupt nach Deutschland emigriert ist? Sie war ja schon über 60 Jahre alt, als sie hierher kam.
Das stimmt. Und zum Glück ist sie so alt geworden und konnte noch auch hier noch viele, viele Stücke schreiben und ist auch gereist ohne Ende, auch nach Indien. Also ist immer auf der Suche nach neuen Impulsen, auch noch mit über 60. Ich denke, es war der Zusammenbruch der Sowjetunion oder einfach der Systemwechsel dort, der war so unabwägbar und sie neigte dazu, eine dunkle Welt sich zu haben und die Apokalypse vor Augen zu sehen. Und ich denke, sie hat gefürchtet, dass da jetzt das Chaos ausbricht und da sie schon im Westen Preise gewonnen hatte, zum Teil wurden Noten rausgeschmuggelt an westliche Verleger aus der Sowjetunion raus, hat sie da, glaube ich, dann ihren sichereren Anker gesehen und hat ja dann auch in Appen bei Hamburg sich niedergelassen und dort verweilt, dort gelebt bis zum Schluss.
Vielleicht noch mal so kurz zusammengefasst als Schlussgedanke. Sowas ist natürlich immer schwierig bei einer Person, die so lange gelebt hat und auch so ein reiches Oeuvre hinterlässt. Aber wie wird man sie wohl in Erinnerung behalten? Was hinterlässt sie der Musikwelt?
Ja, vielleicht dieses beharrliche auf etwas bauen, auch wenn alles drumherum nicht dafür zu sprechen scheint. Das thematisieren ihre Stücke und das thematisiert eigentlich auch, beschreibt auch ihr Leben. Wir haben 2021 eine Produktion gemacht hier in Freiburg mit dem Rascher Saxophonquartett. Das waren einige der Musiker. Sie hat einige Musiker sehr eng an sich gebunden und auch für die geschrieben und die gehörten dazu. Das Stück heißt Verwandlung. Das habe ich noch sehr deutlich in Erinnerung, wie da dieses Widerständige und ich will aber doch irgendwo hinkommen, wo ich hin möchte, bei allen Unwägbarkeiten auch komponiert ist. Ich glaube, das wird sie übermitteln auch an die Nachwelt. Da gibt es in dem Fall eine Soloposaune, die erstmal so als Witzfigur, als Clown auch maskiert auftaucht, dann auch selber lachen muss. Es gab oft performative Elemente bei ihr. Und die Umwelt, also zum Beispiel das Saxophonquartett, das sind die Fiesen, die kommentieren sie böse und so. Und dann gibt es innerhalb des Stücks eine Verwandlung innerhalb von diesen 20 Minuten. Und der Posaunist kriegt dann am Ende das Ensemble auf seine Seite und wird also wird irgendwie größer, besser, die Clownsmaske fliegt weg. Und er hat es geschafft, die anderen zu überzeugen. Und ich glaube, das ist das, was in ihrer Musik so an Stärke steckt, dieser ständige Versuch, die anderen zu überzeugen und sich nicht irre machen zu lassen.
Das sagt meine Kollegin Lydia Jeschke. Vielen Dank, Lydia, für diesen Einblick in den Kosmos von Sofia Gubaidulina.
Sehr gern.